Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Ja, ausnahmsweise sind wir heute nicht zu zweit, sondern zu dritt und freuen uns sehr, dass Mascha Unterleberg bei uns im kleinen Studio zu Gast ist. Ich sage jetzt einfach Studio, weil das so professionell klingt, obwohl wir natürlich wie üblich bei dir in deinem wunderschönen Wohnzimmer sitzen, also in Josefs Wohnzimmer. Das muss ich konkretisieren. Ja, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht und freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Wir wollen ein bisschen über dich, dein Schreiben, dein Buch sprechen und haben uns dafür so ein paar Fragen überlegt. Und wir kehren mal ganz an den Anfang zurück, um uns so ein bisschen einzustimmen und würden von dir gerne wissen, ob du dich noch an deine allerersten Schreibversuche erinnern kannst.
Ja, ich glaube, meine allerersten Schreibversuche waren so, ich würde es jetzt nicht mehr Kurzgeschichten nennen, aber damals war das so ein Versuch mit ungefähr 8 oder 9 mit einer Freundin zusammen. Und was wir auch viel gemacht haben damals, eben auch mit dieser Freundin, war in der Schule immer so Zeitungen geschrieben, also so an der Tageszeitung von zu Hause orientiert, dann irgendwie Autounfälle und solche Geschichten. Also das waren, glaube ich, so die ersten Short Stories, die wir geschrieben haben in der Schule, auch illustriert. Ja, ich würde sagen, da hat es angefangen.
Und ja, äquivalent dazu, wie ist so denn deine Lesebiografie gewesen? Also hast du in dem Alter dann auch schon so leidenschaftlich gelesen? Kam das später in deiner Jugend? Hast du in deiner Jugend viel gelesen?
Es ist tatsächlich so, ich finde das fast so ein bisschen klischeehaft, aber dass ich, als ich lesen konnte, als ich in der Schule lesen gelernt habe, eine Zeit lang wirklich nichts anderes mehr machen wollte und dann auch irgendwie teilweise, wenn ich Freundinnen zu Besuch hatte und immer so ein Buch neben mir liegen hatte und schon extrem fasziniert davon war, dass sich auf einmal so eine Welt geöffnet hat und ich irgendwie Zeichen verstehen konnte und so. Also ja, ich glaube, es hat mich schon ziemlich schnell gepackt und dann habe ich als Kind sehr viel gelesen, alles, was ich in die Finger gekriegt habe, als Jugendliche glaube ich auch noch. Und dann habe ich Literaturwissenschaften studiert und da habe ich es tatsächlich ein bisschen verloren. Also da habe ich dann wirklich nur noch Texte für die Uni gelesen und eine Zeit lang nicht mehr so für mich und aus Spaß. Und das habe ich erst in den letzten Jahren wieder so ein bisschen mehr wiederentdeckt.
Ja, das ist ja sowieso faszinierend irgendwie, fast schon so eine Berufskrankheit, je mehr man ins Schreiben kommt oder mit den Büchern arbeitet, desto mehr geht so das Lesen aus Leidenschaft fast verloren. Das ist auf jeden Fall so ein Phänomen, das mir öfter begegnet. Du hast gerade schon dein Studium erwähnt und du hattest ja auch vor deinem Studium des literarischen Schreibens noch Kulturwissenschaften studiert.
Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte, genau.
In Freiburg und Paris. Und wir haben uns gefragt, wie es dazu gekommen ist, wie es dich dahin verschlagen hat und was du dort alles so gelernt hast. Vielleicht auch Sachen, die dir jetzt noch hilfreich sind, obwohl das Lesen erstmal verloren gegangen ist.
Ja, spannend. Also dahin verschlagen hat es mich, weil ich wusste, ich will was mit Literatur machen und ich wusste aber nicht, dass man sowas wie Schreiben, also literarisches Schreiben studieren kann und hätte mich damals, glaube ich, auch einfach nicht getraut, selbst wenn ich es gewusst hätte. Also hab zwar für mich geschrieben, hab's aber damals noch nie Leuten gezeigt und so. Und hab dann eben, weil es irgendwie naheliegend war, literarisches Schreiben angefangen und Kunstgeschichte so aus einfach Interesse heraus und hab das dann tatsächlich auch bis zum Ende durchgezogen. Was ich gelernt habe, ich kann es nicht so konkret, also natürlich habe ich da irgendwie viel mitgenommen, einfach Texte zu lesen und zu analysieren und so, aber eben, es hat mir auch ein bisschen das eine Zeit lang kaputt gemacht, würde ich sagen. Was ich da mitgenommen habe, wirklich war, es gab ein Seminar, in dem wir auch selber Texte schreiben durften, zusammen mit einem Autor und die wurden danach irgendwie auf einer Bühne inszeniert und das war so einer meiner ersten Zugänge dann wirklich dazu, anderen Menschen Texte zu zeigen. Das war extrem aufregend, das war gegen Ende vom Studium und ja, das war vielleicht so ein Impuls, dann irgendwie zu merken, ah, ich kann mit Menschen über die Texte, die ich eigentlich selber schreibe, auch sprechen und so. Deswegen würde ich sagen, das war vielleicht so das, was ich am meisten daraus gezogen habe tatsächlich.
Und du hast jetzt gerade gesagt, das war der erste Text, der so inszeniert wurde und vor Publikum gezeigt wurde. Erinnerst du dich auch noch an den ersten Text, mit dem du dich für einen Preis oder ein Stipendium beworben hast?
Ja. Ich habe mich, als ich angefangen habe, 2019 literarisches Schreiben zu studieren, habe ich mich beim Open Mic beworben und wurde dann tatsächlich eingeladen. Und das war das zweite Mal, dass ich auf einer Bühne saß mit einem Text. Rückblickend extrem überfordernd, würde ich sagen. Und damals wusste ich nicht so genau, worauf ich mich einlasse, bis ich es dann so ein bisschen recherchiert habe. Aber ich kannte eben irgendwie diesen Preis vom Namen her. Aber ich war da noch so ein bisschen unwissender, was diesen ganzen Betrieb angeht. Ja, das war tatsächlich das erste Mal, wo ich eingereicht habe. Und dann saß ich da auf dieser Bühne. Es war krass.
Ja, wie war das denn so generell so der Tag vielleicht und dann auch so im Nachhinein, nachdem du den Text präsentiert hattest, das Gefühl danach?
Also davor hatte ich einfach nur wirklich Angst, dass ich auf der Bühne in Ohnmacht falle. Und danach war ich extrem froh, dass es nicht passiert ist. Und ich glaube, das war wirklich alles, was ich dann gefühlt habe. Und dann waren natürlich irgendwie Freundinnen von mir da, die in Berlin gewohnt haben und so. Und dann habe ich mich sehr gefreut, mit denen irgendwie den Tag zu verbringen und das überstanden zu haben. Und rückblickend würde ich sagen, das Schönste an diesem Preis, an dieser Erfahrung war, dass es danach eben noch so ein Zusammentreffen gibt mit den anderen, die da eingeladen wurden. Ich weiß gar nicht, ob es in Brandenburg ist, für ein Wochenende, wo man dann nochmal intensiver über Texte spricht mit einzelnen Mentorinnen und wo man sich auch besser kennenlernt. Weil ich finde, dieser Tag selbst ist wirklich so, alle sind wahnsinnig angespannt. Fast niemand spricht miteinander, zumindest war es an dem Tag so. Alle saßen irgendwie mit Kopfhörern in der Ecke und haben so für sich Musik gehört. Und ich glaube, ich war eher so, ich habe eh nicht erwartet zu gewinnen. Ich wollte einfach nur so ein bisschen Wohlfühl und irgendwie Connection aufbauen. Aber ich hatte das Gefühl, das ist gerade nicht so angesagt. Also an dem Tag habe ich mich eher so ein bisschen verloren gefühlt. Und das wurde dann aber nachher wieder gut gemacht an diesem Wochenende, wo dann alle sehr nett waren.
Eigentlich wäre ja perfekt, wenn die das umdrehen, oder?
Komplett.
Wenn dieses Wochenende
so viel besser
wäre und dann hat man sozusagen schon diesen Gruppenzusammenschluss, um
ja.
Das auf der Bühne irgendwie ein bisschen entspannter rüberbringen zu können. Du hast ja nach dem Studium unter anderem Öffentlichkeitsarbeit für diverse Theater gemacht,
ja.
Und bist dann ans Literaturinstitut auch gekommen. Es ist eine sehr große Frage, aber würdest du sagen, dass das dein Schreiben verändert hat oder hat es quasi das nur verfeinert? Also hast du das Gefühl, es hat eine Änderung stattgefunden oder hast du eher zu deinem Ton gefunden? Das sind ja doch nochmal manchmal so grundlegende Unterschiede, aber irgendwie habe ich schon beide
Öffentlichkeitsarbeit
Sachen gehört. Nee, das Studium am DLL.
Ah, okay.
Ja.
Das hat meinen Ton verändert oder verfeinert? Beides wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf die Texte, die ich vorm Studium geschrieben habe, dann ist da viel thematisch angelegt, also viel die Themen, die mich interessieren. Aber sprachlich finde ich es teilweise sehr viel zu pathetisch, würde ich vielleicht sagen. Also ich kann es nicht gut lesen. Und ich glaube, mir ist sehr viel klar geworden im Studium durch die Texte der anderen und durch die Gespräche und so. Also ich glaube, mindestens verfeinert, aber ich glaube tatsächlich auch nochmal ein ganz Stück verändert, hin zu einer größeren Klarheit vielleicht.
Ja, wir werden dann auch nochmal detaillierter über dein Schreiben sprechen. Ich würde dich aber vorher noch was fragen.
Ja.
Und zwar hattest du ja auch mal eine Drehbuchförderung erhalten,
ja,
und in Theatern gearbeitet. Das hatten wir eben schon angesprochen und wir uns gefragt, ob es literarische Formen gibt, die dir besonders nah sind oder Formen gibt, mit denen du weniger was anfangen kannst, die du vielleicht so für deine Themen nicht wählen würdest.
Sowas wie Prosa, szenisch und so weiter. Also szenisch ist was, was mich sehr interessiert. Drehbuchschreiben ist mir tatsächlich fast zu technisch, weil es schon sehr nach so einem bestimmten Schema oft aufgebaut ist.
Die klassische Heldenreise heute.
Genau, die klassische Heldenreise. Aber so Theatertexte finde ich schon sehr spannend. Und was mich in meinen Texten interessiert, ist schon oft sowas Dialogisches auch, so eine gewisse Mündlichkeit. Ich schreibe selbst gar keine Lyrik, aber so lyrische Elemente in Prosa interessieren mich sehr. Insofern würde ich sagen, vielleicht so eine Mischform, aber wenn ich mich für eine Form entscheiden müsste, wäre das immer Prosa.
Dann reden wir doch mal über das große Stück Prosa, was jetzt zu haben ist. Josef.
Ja, oh, warte mal, Lin. Ich komme jetzt erstmal ordentlich vors Mikro, ne? So, Dankeschön. Wir kommen zu Wenn wir lächeln. Mascha, ich habe gedacht, ich fasse das Buch nochmal kurz zusammen, gerne. Für die, die es nicht kennen, es sei denn, du möchtest das gerne selber machen.
Nein, ich höre dir gerne zu.
Aber vielleicht hast du es ja auch schon ein paar Mal machen müssen, oder?
Ja, ab und zu, aber ich habe das Gefühl, andere können es immer besser als ich tatsächlich.
Okay, das würde ich jetzt bezweifeln, aber gut. Wenn wir lächeln, dreht sich um die zwei Freundinnen Yara und Anto. Die zwei lernen sich auf einem Bolzplatz kennen und werden da danach sehr schnell gute Freundinnen. Eigentlich, ja, auf eine gewisse Weise sind sie unzertrennlich, was aber nicht heißt, dass sie sich da dadurch über alles austauschen oder so. Sie stammen ein bisschen aus unterschiedlichen Welten, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht merkt, aber dann, je länger sie sich kennen, desto deutlicher wird das irgendwie auch. Yara ist schüchtern, sie ist eher, würdest du sagen, sie ist aus so einer Arbeiterfamilie eher so von der Herkunft oder ist das zu...
Ja, ich würde es gar nicht so konkretisieren, aber ja klar, die Mutter...
Aber sie hat zumindest weniger Geld, so, ne?
Das auf jeden Fall, genau. Also aber es ist schon, finde ich, wichtig zu sagen, es ist nicht super prekär. So,
nee,
ich glaub,
genau.
Das wird oft irgendwie angenommen, aber das würde ich gar nicht so...
Und es ist auch nicht irgendwie so, also ich habe es jetzt auch nicht so gelesen, dass es darum ginge, irgendwie so Klassenunterschiede so krass groß zu machen oder so. Aber es ist ja einfach so, wenn man in dem Alter ist, lernt man halt zum ersten Mal auch, wenn man dann so rausgeht und seine eigenen Freundschaften findet, lernt man zum ersten Mal auch so unterschiedliche Lebensformen einfach kennen, ne? Wie unterschiedlich Menschen leben. Ja. Und ich glaube, da haben wir das hier. Anto ist... wohnt in einem eher luxuriösen Ambiente, hat ein luxuriöses Ambiente um sich herum, großes Haus, aber die Mutter ist halt immer auf Arbeit und ist eigentlich nie da. Generell tauchen die Mütter und die Eltern erst recht eher so am Rande auf. Es geht wirklich um diese zwei Freundinnen und was die erleben, das steht im Zentrum dieses Romans. Und das, was die erleben, hat viel auch mit dem Patriarchat auf eine Weise zu tun, weil egal wo sie hingehen, irgendwie werden sie immer, sie sind immer in so einer gewissen Unsicherheit, ob sie jetzt im Club feiern gehen oder ob sie draußen auf der Straße sind. Teilweise auch, sie haben dann so einen Spielplatz, den sie finden, wo sie sich sehr wohlfühlen, aber dann tauchen da plötzlich auch Jungs auf und dann gibt es da diese Gespräche. Das heißt, sie werden, sind immer irgendwie dem Patriarchat oder den Männern auch ausgesetzt auf eine gewisse Weise und versuchen, ihren eigenen Weg zu finden, damit umzugehen. Und der hat viel damit zu tun, dass sie so, sich versuchen, selbst zu ermächtigen, indem sie zum Beispiel so Gewaltfantasien haben. Wobei ich würde sagen, im Buch wirkt es teilweise gar nicht so, als ob sie jetzt einfach nur so irgendwelche Fantasien haben, sondern es wirkt so, als ob sie wirklich das bis zum gewissen Punkt auch verkörpern oder das zumindest auch ernst nehmen irgendwie für sich, dass sie wirklich dann eben auch so ein Butterfly-Messer mal oder so einen Baseballschläger mitnehmen und dass sie wirklich auch sich... Ja, man hat das Gefühl, wenn sie sich zum Beispiel schminken oder so, dass sie sich wie in so eine Montur werfen, dass sie wirklich das Gefühl haben, wir gehen da raus und wir würden es denen auch zeigen, wenn die uns jetzt wirklich konfrontieren oder sowas. Es gibt dann auch ein paar Szenen, wo es zu Konfrontationen kommt. Also ich würde das auch ungern sozusagen so abtun, als so, dann haben die halt so ihre Fantasien oder sowas. Und ich habe das jetzt relativ chronologisch erzählt. Es wird uns diese Freundschaft erzählt und es wird uns auch erzählt, wie die sich verändert und vielleicht auch, wie dann so bestimmte Risse oder so auch kommen. Aber so chronologisch ist das Buch ja nicht erzählt. Und es ist so, dass Anto verschwindet, das ist ganz am Anfang. Und da davon ausgehend sozusagen erzählt sich Yara letztlich diese Freundschaft nochmal und erzählt es aber auch nicht chronologisch. Wir können gerne auf die Struktur kommen, beziehungsweise können wir damit eigentlich auch mal anfangen. Wie bist du auf diese Struktur gekommen? Wir hatten ja vorhin gerade dieses Drehbuch Heldenreise, so dieses stringente Durcherzählen, was ja in vielen Romanen, würde ich sagen, auch immer noch, also auch im Roman sehr vorherrschend irgendwie ist. Wie bist du auf deine Struktur gekommen?
Also erstmal danke für die schöne Zusammenfassung. Es war wirklich besser, als ich es gemacht hätte. Ich habe tatsächlich mehrmals versucht, das chronologisch zu erzählen und das hat für mich nicht funktioniert, weil es mich dann nicht mehr interessiert hat auf einmal, weil ich dann irgendwie zu viel auserzählt habe und so. Und ich habe eben so gearbeitet, dass ich einfach Szenen gesammelt habe, also eine Szene geschrieben habe, wo ich dachte, ich will ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Aspekt von dieser Freundinschaft greifen oder so. Und dann die nächste. Und dann hatte ich am Ende ein riesiges Dokument mit diesen ganzen Szenen, die aber eben nicht sortiert waren und wusste nicht so richtig, wie ich die zusammenbringe. Und dann gab es aber eben dieses sehr zentrale Element von dieser Brückenszene, die ja immer wiederkehrt, sowohl in Yaras Fantasie als eben auch konkret, dass Yara auf einer Brücke steht und Anto ist in den Fluss, in die Ruhr gesprungen und taucht nicht wieder auf. Und das war eben dann der Ausgangspunkt, von dem aus alles so ins Rollen gekommen ist, von dem aus Yara sich fragt, was ist in dieser Freundschaft passiert? Wie kam es zu diesem Punkt? Was hat sie vielleicht auch damit zu tun, dass Anto gesprungen ist? Und dann war es für mich sehr schlüssig, dass es nicht chronologisch erzählt ist von dem ersten Tag des Kennenlernens bis zu diesem Punkt, weil so Erinnerung natürlich nicht funktioniert. Und weil Yara in dem Moment außerdem unter Schock steht, eine gewisse Panik hat, sich fragt, ob sie jetzt eigentlich Hilfe holen müsste. Und in ihrem Kopf ja prasseln diese Gedanken irgendwie so auf sie ein, gehen alle durcheinander. Und dann kommen eben diese zentralen Szenen oder die Szenen, die für sie zentral sind in dieser Beziehung. Irgendwie eben schon das erste Kennenlernen, aber auch größere Konflikte, Momente der Nähe und so weiter, alle durcheinander. Und ich habe dann versucht, die so assoziativ aneinander zu reihen, so wie vielleicht wirklich Yara sich von einer Sache an die nächste erinnert, obwohl da große Zeitsprünge zwischenliegen. Von einem Moment der großen Nähe zu einem anderen und dann vielleicht zu einem Moment der Distanz oder so. Genau, und dafür habe ich das ganze Dokument, den ganzen Text mehrmals, glaube ich, ganz ausgedruckt und dann die einzelnen Szenen so sehr klassisch auf den Boden gelegt, in einem riesigen Raum. Und dann immer wieder umsortiert und dabei ist auch viel rausgeflogen, auch am Ende noch. Genau, und das war wirklich einer der größten, schwierigsten Prozesse an der Sache. Und irgendwann, ganz kurz vor Schluss, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt stimmig ist und dass sich irgendwie alles aneinander fügt. Davor gab es immer noch Stellen, wo ich dachte, ah, da holpert was. Und am Ende mussten dann tatsächlich noch Dinge rausfliegen und so, damit das sich so ineinander fügt.
Das heißt, du bist es dann noch einmal quasi durchgegangen und hattest dann das Gefühl, also jetzt sind quasi alle Informationen an der richtigen Stelle, sodass man gut mitkommen kann.
Ja, tatsächlich war das so und ich habe das bis kurz vorm Lektoratsende nicht geglaubt, dass ich das so hinbekomme und jetzt habe ich das Gefühl, für mich ist es jetzt schlüssig, so wie es ist, ja.
Wie wichtig war denn bei dem Prozess, wenn du erzählst, du musstest immer wieder diese Struktur suchen, waren denn da vielleicht Leute, die das auch mal gegengelesen haben oder die dir da Rückmeldung gegeben haben?
Extrem wichtig. Also es gab schon zwei, drei Leute, die immer wieder den gleichen Text gelesen haben und mir auch wirklich am Ende sehr geholfen haben. Natürlich meine Lektorin auch, aber auch Menschen aus meinem privaten Umfeld, die schon sehr direkt auch gesagt haben, das muss raus, das ist zu viel oder so. Also ich habe auf jeden Fall sehr doll den Blick von außen gebraucht dabei.
Ja, ich kann mir das voll gut vorstellen, weil man hat ja trotzdem ein Vorwissen zu den Figuren. Man selber weiß ja alles über die Geschichte letztlich.
Ja.
Und deswegen braucht man ja trotzdem diesen Blick von Menschen, die das eben nicht haben und dann wirklich nur den Text haben, rein den Text haben. Irgendwie.
Absolut. Ja.
Ab wann war denn der Text einer, der quasi diesen Spiegel gebraucht hat? Viele Texte entstehen ja erstmal wirklich für sich. Und ich frage mich gerade, ab wann das Lektorat eben auch professionell dazugeschaltet wurde. Ich frage auch deshalb so konkret, weil wir ja später noch über den Literaturbetrieb sprechen und es gibt ja einfach einerseits das Extrem der Vorstellung, dass man mit einem Konzept zum Verlag kommt und dann gemeinsam so von vorne anfängt irgendwie. Und es gibt diese andere Seite, man schickt das fertige Manuskript hin und sagt so mehr oder weniger take it or leave it. Wie ist das denn bei dir abgelaufen?
Also erstmal habe ich einzelne Szenen aus dem Text immer wieder im Literaturinstitut besprochen, tatsächlich fast immer wieder die gleichen, deswegen ich glaube, es gibt Szenen, die kennt jetzt fast jede Person, mit der ich mal ein Seminar hatte, so 4, 5 Szenen, glaube ich. Und dann war ich irgendwann in Klagenfurt eingeladen für den Literaturkurs und habe da Auszüge gelesen, das war 2023 im Sommer und da habe ich dann eine Agentur gefunden und die haben mir aber gesagt, weil das so unchronologisch ist, muss ich den Text einmal zu Ende schreiben, bevor wir ihn an Verlage schicken können, damit die sich was drunter vorstellen können. Das heißt, ich habe diesen Text einmal durchgeschrieben, wusste aber, der zweite Teil ist für mich überhaupt nicht stimmig, so wie er ist. Aber es war so einmal jetzt fertig, so die grobe Idee. Das Ende steht, dazwischen ist noch ganz viel Chaos und nicht an seinem Platz. Und dann haben wir das, glaube ich, 2024 an Verlage geschickt. Genau, und dann hatte ich einen Verlag, aber es war erstmal noch so, dass der Text erstmal eine Weile da lag und das Lektorat an sich war dann wirklich in einer sehr kurzen Zeit, letzten Sommer auch, weil ich dann einen Anruf bekommen habe, dass der Text Leseexemplar wird, das heißt, er muss deutlich früher fertig sein als geplant, was natürlich an sich toll ist, weil er dann vorab verschickt wird und so weiter, also ich habe mich sehr gefreut. Gleichzeitig war es dann aber plötzlich so, okay, es muss jetzt innerhalb von ich glaube 6 Wochen, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube 6 Wochen das Lektorat durch sein. Und wie gesagt, der zweite Teil war für mich so, ich will da nochmal richtig tief reingehen, ich will da eigentlich nochmal Sachen komplett neu schreiben. Genau, und dann haben wir extrem intensiv daran gearbeitet, meine Lektorin und ich. Das war dann wirklich, ja, das war heftig.
Hat das noch Spaß gemacht? Oder war das das? Also,
ich würde sagen, auf eine Art hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich so in dem Text drin war, dass ich wirklich zum ersten Mal das Gefühl habe, so klischeehaft das auch ist, ich lebe da ein bisschen drin und ich bin so total in dieser Welt und komme da auch nicht so richtig raus. Und auf eine Art würde ich auch sagen, es war nicht wahnsinnig gesund, weil ich glaube, ich saß da teilweise 10-12 Stunden am Tag dran und habe auch nichts anderes mehr gemacht und bin dann irgendwie abends noch so kurz draußen spazieren gegangen, aber das Gefühl, ich kann so diese Außenwelt gar nicht mehr so wahrnehmen oder alles fühlt sich so sehr entkoppelt von mir an. Also ja, ich würde sagen, auf eine Art hat es Spaß gemacht, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ich weiß genau, was wo in diesem Text passiert und worauf ich nochmal zurückkommen muss. Und ich habe den jetzt wirklich zum ersten Mal so durchdrungen. Und auf eine Art würde ich es beim nächsten Mal mit ein bisschen mehr Zeit und Ruhe vielleicht machen. Wobei ich auch sagen würde, tatsächlich zuletzt dazu, dass bei diesem Text das schon auf eine Art gut war, weil der Text ja selber so einen Rausch hat. Und ich habe das Gefühl, irgendwie hat dieser Prozess, der auch sowas Rauschhaftes hatte, dazu beigetragen, zu diesem Tempo oder diesem intensiven Gefühl, das ich bei dem Text habe.
Das hat man auch beim Lesen und es hat eine sehr starke Atmosphäre, die der Text irgendwie aufmacht. Ne? Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sozusagen diese Oberfläche oder diese Atmosphäre, die darf auch nicht zwischendurch zerbrochen werden. Da genau. Darf nicht irgendwie so eine Szene drin sein, die sich dann so anfühlt, als ob das irgendwie so absackt oder sowas. Das würde dem Text enorm schaden, mehr noch als bei anderen Texten. Lass uns dann nochmal zurückkommen. Wie wichtig war es vielleicht auch für diese Atmosphäre und um diese Welt gut zu greifen, dass die Gegend, über die du schreibst, eine ist, die du gut kennst aus deiner Kindheit? Also so grob zumindest kennst, ne?
Ja, ich kenne die gut. Also ich bin da aufgewachsen im Ruhrgebiet und es war gar nicht so eine sehr bewusste Entscheidung. Es war eher so, dass ich dann wusste, ich schreibe über Jugendliche und dann war es sehr naheliegend, das an dem Ort spielen zu lassen, den ich einfach sehr gut kenne. Das kam dann so automatisch beim Schreiben, dass ich erstmal so gar nicht so konkrete Orte hatte und dann haben die sich immer mehr herauskristallisiert und plötzlich wusste ich, ah klar, das ist vielleicht irgendwie angelegt an diesen Ort oder an diesen und dann war es irgendwann das Setting, das ich hatte, war im Ruhrgebiet. Aber es liegt einfach daran, dass ich da eben meine Jugend verbracht habe und diese Orte aus meiner eigenen Jugend kenne und weiß, wo man sich damals als Jugendliche vielleicht aufgehalten hat. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich der Geschichte gut tut, dass diese Orte irgendwie, obwohl sie gar nicht so konkret beschrieben werden, einen realen Unterbau haben. Mhm. Obwohl ich glaube, man kann jetzt nicht konkret sagen, ah, das ist genau dieser Ort und das ist dieser. Bin ich mir nicht sicher.
Nee, man hat eigentlich so wirklich richtig konkret hat man halt die Ruhr, ne?
Genau.
Das weiß man.
Genau.
Und dann verliert sich so ein bisschen oder man hat dann
genau,
so
genau.
Orte ohne Namen quasi eher.
Ja.
Und wie ist das mit den Figuren? Wie bist du zu denen gekommen?
Wie bin ich zu den Figuren?
War das, oder anders gefragt, war das eine konkrete Überlegung vorher? So eine, ich überlege mir jetzt die Figur und dann, oder war das einfach, dass du einen Text geschrieben hast oder ein Textfragment und gemerkt hast, da sind diese zwei Figuren?
Also ich wollte so eine ambivalente Freundschaft zwischen jungen Frauen erzählen, in der eben auch so Machtdynamiken sich vielleicht verschieben oder so Nähe-Distanz sich verschiebt. Und ich hatte zuallererst Anto, das ist die Figur, die so sehr tough wirkt, sehr selbstbewusst wirkt, allen sagt, wo es lang geht, aber eigentlich eben sehr verletzlich ist. Und ich hatte Yara als Erzählerin, die anfangs noch gar nicht so deutlich hervorgetreten ist, die eben mehr so um Anto gekreist ist und so sehr fasziniert von ihr war. Und ich bin dann mit Yara so um Anto herumgekreist und habe sie entwickelt. Und dabei hat sich dann eher beim Schreiben Yara auch herausgebildet als eigenständige Person. Vor allem in ihren Gedanken, die sie nicht teilt, in ihren Abgründen, in ihren Obsessionen, die sich teilweise um diese Freundschaft, aber teilweise auch um andere Dinge drehen. Und genau, ich hatte Anto schon recht früh so grob, musste dann erst noch so erarbeiten, was sind eigentlich ihre Verletzungen, was sind ihre Ängste. Und Yara ist dann entstanden als Erzählstimme und wird dann immer klarer.
Mhm. Also haben die sich auch irgendwann mal verselbstständigt?
Ja.
Das schon, das hast du auch erlebt, diesen Moment.
Ja.
Wie würdest du das beschreiben? Ich finde das so lustig, weil es gibt ja, das sagen ja alle irgendwie, ne, dass das irgendwann passiert. Und ich finde, es ist immer so ein, das klingt ja auch trotzdem leicht esoterisch auch
total,
ein bisschen.
Ja.
Und trotzdem kommen alle wieder darauf zurück und sagen, ja, irgendwann hat halt die Figur XY gemacht und das war nicht mehr so richtig. Wie würdest du diesen Prozess oder dieses Gefühl beschreiben beim Schreiben?
Ja, ich finde es auch so lustig, weil es sowas ist, was man immer wieder hört und es klingt irgendwie übertrieben. Aber es gab es tatsächlich, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich weiß, was sie jetzt in die Situation sagen würden. Ich weiß, wie sie sprechen und ich weiß auch, wer von beiden sich jetzt wie verhält. Und es ist nicht mehr so sehr meine eigene Entscheidung. So, das klingt jetzt wirklich esoterisch, aber das ist einfach irgendwie folgerichtig, dass Antigas in der Situation das macht und Yara darauf so reagiert und es gar nicht so viele andere Optionen vielleicht gibt, wie sie reagieren könnten. Das hatte ich. Und dann hatte ich eben diese Rückmeldung auch von einer Person, die den Text sehr begleitet hat, die dann irgendwann gesagt hat, jetzt hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass die Figuren selbst sprechen und eine eigene Sprache haben. Und das fand ich auch irgendwie eine sehr schöne Rückmeldung, dass es dann auf einmal passiert ist, nachdem ich da, weiß nicht, wie viele Monate dran gearbeitet habe.
Das ist doch was, was man sich wünscht, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte vorhin schon das Wort Patriarchat erwähnt und ich finde, es ist immer so eine Balance, weil diese großen Begriffe, die kann man natürlich auf alles so draufpappen und erstmal ist es ja ein Buch, eine Geschichte, in die man auch einsteigt und die man auch ohne irgendwie den ganzen politischen Überbau total gut einfach lesen kann, ne? Und in der man das miterlebt. Gleichzeitig spielt es aber ja eine Rolle. Es gibt auch diese Videos, es wird einmal erwähnt, dass auf den Plakatwänden die Models immer Unterwäsche tragen, das ganze Jahr durch und so. Diese Erfahrung als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft groß zu werden, ist für beide extrem wichtig und prägend. Und ich habe mich gefragt, inwiefern das für dich beim Schreiben eine Rolle gespielt hat, inwiefern das politische Nachdenken oder das dann in den Schreibprozess irgendwie reingeflossen ist oder inwiefern das einfach passiert ist durch die Umstände, die du beschreibst.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang wirklich nur Interesse hatte an diesen zwei Figuren und dieser Beziehung zwischen ihnen und das eher auf so einer psychologischen Ebene, wie funktionieren zwei Menschen miteinander, die sich sehr nah sind. Und dann war aber klar, es sind zwei junge Frauen, die in einer Zeit aufwachsen, in der ich auch aufgewachsen bin. Und beim Schreiben kamen plötzlich diese ganzen Themen einfach dazu. Und das sind einfach die Themen, denen ich glaube, viele junge Frauen in dieser Zeit, ich glaube auch heute noch ausgesetzt sind, womit sie konfrontiert sind. Natürlich nicht alle, aber ich denke, dass viele das irgendwie kennen. Und das ist beim Schreiben dann irgendwie einfach eingeflossen und dann habe ich angefangen, mich immer mehr auch auf einer politischen Ebene damit zu beschäftigen und Artikel gelesen und Zahlen dazu, wie es heute ist, was jetzt irgendwie Femizide und so weiter angeht. Aber ursprünglich entstanden ist das aus zwei Figuren, die eigentlich aufeinander fixiert sind und dann dringt diese Außenwelt ein und diese Außenwelt ist eben durchsetzt von so patriarchalen Strukturen und damit müssen sie sich auseinandersetzen, ob sie es wollen oder nicht. Und sie müssen sich auch damit auseinandersetzen, dass diese Welten, diese Strukturen in ihre Beziehung und in die Art, wie sie sich durch die Welt bewegen, einfach eindringt, egal wie sehr sie sich versuchen, davor zu schützen.
Und gleichzeitig gibt es ja auch eine Reihe Popkultur sozusagen. Gleich am Anfang gibt es ein Zitat. Wie viel Spaß hat das gemacht, die Popkultur da reinzubringen? Und musstest du dich da manchmal zurückhalten?
Ja, das hat extrem viel Spaß gemacht und das ist auch sehr automatisch eingeflossen, weil ich diese ganzen Dinge sehr gut erinnere aus irgendeinem Grund. Ich habe damals sehr viel MTV geguckt, kann mich an diese ganzen Videos und so weiter noch erinnern. Ich habe zwischendurch eher auch gedacht, vielleicht muss ich die Bremse reinlegen. Ich habe auch ein paar Popsong-Zitate rausgeworfen wieder am Ende und so weiter, ein paar Songs, weil es dann einfach zu viel war und gleichzeitig wollte ich eben das Gefühl für diese Zeit transportieren und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Diese ganzen Dinge, keine Ahnung, irgendwelche Getränke, irgendwelche Songs, irgendwelche Videos und so weiter, einfach wieder so aufgreifen zu können in so einem Text, die mich schon auch geprägt haben wahrscheinlich.
Und hattest du beim Lesen auch, beim Schreiben meine ich, auch Leserinnen im Kopf? Also quasi irgendwie ein bestimmtes Publikum? Oder war das, wer es dann liest, sozusagen komplett aus dem Kopf raus, während du dieses Buch geschrieben hast?
Ich hatte keine konkreten Leserinnen im Kopf. Ich habe einmal in einem Seminar von einem älteren Mann die Rückmeldung bekommen, dass er sich da nicht zurechtfindet. Und das fand ich aber auch dann nicht ganz so schlimm, weil ja. Ich glaube, es gibt auch viele andere Texte, in denen ich mich da nicht so zurechtfinde, wenn man jetzt auf diese Verweise oder so aus einer bestimmten Zeit eingeht. Ja. Und ich glaube, damit müssen wir uns alle irgendwie auseinandersetzen, wenn wir Texte lesen, die nicht die Welt zeigen, die wir absolut von uns selbst kennen.
Das ist ja eigentlich auch das Schöne an Literatur, genau. Dass man da reinkommt.
Genau, das dachte ich dann auch. Also das ist dann nicht so schlimm. Entweder recherchiert man oder man überliest dann diese Stellen, wo es um irgendwelche popkulturellen Referenzen geht. Aber klar, ich wollte auch niemanden explizit ausschließen oder so. Deswegen habe ich schon versucht, es so zu schreiben, dass es nicht extrem wichtig ist, um den Text zu verstehen. Aber wenn man es versteht, dann kann man es eben noch so mitnehmen, einfach diese Verweise.
Ja, dann lass uns mal mit einer Frage enden, die Folge für heute und dann zu unserer nächsten, wir nehmen ja nächste Woche nochmal eine auf, ne? Beziehungsweise heute, aber sie kommt dann nächste Woche raus. Wie war das, als du das Buch zum ersten Mal ausgepackt hast? Was war das für ein Gefühl? Und hast du dich dann als richtige Autorin gefühlt oder hattest du das davor schon oder was war das vielleicht auch für ein Prozess?
Also das Gefühl, als das Buch da war, das war richtig schön. Ich weiß, dass ich dem Postboten so halb entgegengerannt bin und ich hatte gerade Besuch von einem Freund und habe, glaube ich, den ganzen Tag ihn so ein bisschen damit genervt, dass ich es irgendwie von einem Zimmer ins andere getragen habe und immer wieder so angucken musste. Also das war schon sehr schön. Und danach gab es so eine Phase, in der ich es plötzlich wieder nicht so gut greifen konnte, weil das war ja dann eben diese Phase vor der Veröffentlichung. Also es war ja dann noch Leseexemplar und noch gar nicht draußen und das war dann eher komisch zu warten. Da war ich dann so ein bisschen angespannt und ich würde sagen, jetzt kann ich seit so ein paar Wochen, also ist jetzt schon seit 6 Wochen draußen, vielleicht kann ich so seit 2, 3 Wochen wirklich das annehmen und fühlen und mich darüber freuen. Und davor war es alles eher überfordernd und zu viel und nicht so richtig greifbar. Ich dachte, das käme schneller. Und als Autorin würde ich sagen, kann ich mich jetzt auch erst seit ein paar Wochen wirklich bezeichnen, so.
Ja, vielen Dank erstmal für deine Antworten und wir werden uns die Zeit nach der Veröffentlichung in unserem nächsten Gespräch genauer anschauen. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald.
Danke für die Einladung.
Bis bald.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.